Achtung, das sind eine andere Seite von Anstatt. Dazu gibt es bitte jeder Anwesende auf den Zug in den Nachbarraum, die Nachbarraumbühne zu öffnen. Drehung.
Gucken mit den Vätern, was wollen sie ihren Kindern vorlesen. Also manchmal hat man ja eine Geschichte, die man selber vorgelesen bekommen hat oder einmal, die man besonders wichtig findet. Und dann ist es so, dass wir die Geschichten mit den Vätern gemeinsam aufnehmen in der Haft und dann den Müttern zuschicken. Und die können die dann abends abspielen. Und sie, was immer gefragt wird, ist, wann kommst du wieder nach Hause?
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Mit mir dabei ist immer Herr Ahrens.
Hallo, Herr Dürr.
Und ich freue mich ganz besonders, heute Frau Würger begrüßen zu dürfen. Frau Würger ist Mitarbeiterin der Freien Hilfe Berlin.
Ja, und wir befinden hier uns auch in der Brunnenstraße 28. Also wir sind diesmal nicht in der JVA. Die Aufnahme findet draußen statt.
Ja, bei uns im Familienzimmer im Familienprojekt. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke. Frau Würger, könnten Sie zur Einleitung ein paar Worte dazu verlieren? Was ist die Freie Hilfe?
Ja, klar. Die Freie Hilfe ist ein Verein der Straffälligen und Wohnungslosenhilfe. Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir einfach Unterstützungsangebote für Menschen, die von Haft betroffen sind, vorhalten. Das ist einmal der Bereich Wohnen. Wir haben relativ viele Wohnungen im Bestand, wo großes Thema, wo Menschen, die irgendwie keine Wohnung haben und aus der Haft entlassen worden sind, übergangsweise leben können. Also die wohnen da tatsächlich auch manchmal einfach mehrere Jahre, ne? Also jeder kennt den Wohnungsmarkt in Berlin und kriegen gleichzeitig noch eine pädagogische Unterstützung. Dann haben wir den großen Bereich Beratungsstelle, wo es erstmal eine offene Sprechstunde gibt, wo alle Menschen mit sehr unterschiedlichen Problemlagen hinkommen können. Das geht von Sucht über Schulden. Wir haben in so einem Fall dann oft auch eine Vermittlungsfunktion und vermitteln nochmal in spezifische Angebote. Manchmal finden aber auch mehrere Gespräche statt, je nachdem, was ein Inhaftierter einfach auch so mit sich bringt. Dann haben wir jetzt seit letztem Jahr oder vorletztes Jahr den Bereich Übergangsmanagement, also der sich nochmal sehr stark mit dieser Schnittstelle, den Übergang von Haft in die Freiheit beschäftigt und Menschen begleitet, auch nach der Haft noch, ne? Weil gerade wenn man wieder draußen ist, man dann ja schon auch nochmal merkt, das Leben ist anders und es kommen dann doch vielleicht auch Probleme auf einen zu, mit denen man im Vorfeld nicht gerechnet hat. Wir haben noch den Bereich Arbeit statt Strafe und dann den Bereich Familie, für den ich dann auch zuständig bin.
Wie finanziert sich die Freie Hilfe? Sind Sie ein spendenfinanzierter Verein? Gibt es da kommunale oder Bundesförderung?
Genau, die Förderungen kommen über die Senatsverwaltung, aber wir freuen uns auch über jede Spende.
Wie viele, darf ich mal kurz einhaken, wie viele hauptamtliche oder ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es hier?
46 hauptamtliche und 100 ehrenamtliche tatsächlich.
Oh, gar nicht so klein.
Nee, relativ
auch größer
groß.
Als dachte.
Ja. Ja, wir sind auch sehr gewachsen und sind mittlerweile richtig groß, was total toll ist, weil es natürlich irgendwie möglich macht, dass wir relativ viele Menschen erreichen mit unseren Angeboten.
Ja. Wie viele Inhaftierte oder Entlassene werden denn oder Familienmitglieder von Inhaftierten oder Entlassenen werden denn hier betreut auch leben können?
Also es ist tatsächlich total unterschiedlich. Ich würde sagen, in der Entlassungsvorbereitung sind sogar 200 bis 300. Jetzt mit Blick aufs letzte Jahr, in der Beratungsstelle sind wir bestimmt bei 800 und im Familienprojekt hatten wir bis an die 1000 Beratungen tatsächlich.
Ja, eine ganze Menge.
Ja.
Ja.
Beraten Sie denn hauptsächlich Menschen, die entweder im offenen Vollzug sind, also viel Zugang nach draußen haben, oder Menschen, die kurz vor der Entlassung stehen, oder helfen Sie manchen Inhaftierten auch während der Haftzeit, wenn die im Geschlossenen stattfindet?
Im Familienprojekt jetzt?
Ja, zum Beispiel, oder für die Schuldenberatung oder
mit den unterschiedlichen Themen. Wir haben in den Haftanstalten unterschiedliche Angebote, also in den geschlossenen Anstalten des Männervollzuges. Haben wir die allgemeine Sozialberatung, beispielsweise in der JVA Moabit, die Entlassungsvorbereitung in Heidelring und in der JVA Tegel. Das Familienprojekt ist mittlerweile in allen vier geschlossenen Anstalten des Männervollzuges. Und da betreuen wir die Männer in Haft und dann natürlich auch die Familien außerhalb, auch über die Haftzeit hinweg. Mhm. Also es ist nicht so, dass man bei uns ein, zwei Beratungsangebote in Anspruch nehmen kann, sondern wenn man bei uns im Projekt ist, dann bleibt man drin, wenn man selber oder die Familie einen Bedarf hat mit Blick auf das Thema. Ja.
Und wie sieht rein praktisch die Zusammenarbeit mit der Familie aus, einen Inhaftierten?
Na, die orientiert sich natürlich so ein bisschen daran, was der Bedarf ist. Das ist sehr unterschiedlich. Also, und macht auch einen Unterschied, ob jemand im geschlossenen Vollzug sitzt, in der U-Haft oder eben im offenen Vollzug. Manchmal ist es auch so, dass wir Menschen von der U-Haft in den geschlossenen, in den offenen Vollzug und nach der Haft begleiten. Das ist so ein bisschen auch das Ziel, ne? Also eine Beziehung herzustellen und den Familien die Sicherheit zu geben, wenn es Probleme gibt über den Haftverlauf hinweg, sind wir da. Wir sind im Familienprojekt 9 Mitarbeitende mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen, hauptsächlich Sozialarbeiter, aber wir haben auch eine Psychologin, ich selber bin Erziehungswissenschaftlerin, also haben dann schon auch nochmal so unterschiedliche Zugänge zu den Familien und meistens schreiben die Väter einen Vormelder im offenen Vollzug, rufen die an und schildern erstmal, wofür brauchen sie Beratung und was glauben sie, wie kann ihre Familie unterstützt werden. Und wenn wir das Gefühl haben, das ist im Sinne der Familie, melden wir uns schriftlich bei der Familie und bieten ein Gesprächsangebot an.
Das wäre auch jetzt so meine Frage, wer nimmt den Kontakt auf? Also der Inhaftierte von sich aus oder der Betreuer oder der Sozialarbeiter in der JVA?
Beides. Also es ist so, dass die wir eine gute Zusammenarbeit mit den Gruppenleitungen in den Haftanstalten haben und es oft einfach auch manchmal Teil der Vollzugsplanung ist, aber manchmal auch in den Gesprächen mit den Gruppenleitungen aufkommt, dass ein Inhaftierter mit Blick auf das die Familie vielleicht Beratungs- oder Unterstützungsbedarf hat und dann werden die zu uns geschickt. Aber die Väter können auch selbstständig jetzt im geschlossenen Vollzügen einen Vormelder schreiben oder sich auf Plakate, die aushängen, melden und dann rufen wir die auf.
Okay.
Genau. Oder bieten ihnen für einen offenen Vollzug einen Termin an.
Kommt das jetzt, also treten die Inhaftierten hauptsächlich jetzt, also die Kontaktaufnahme erfolgt hauptsächlich direkt oder hauptsächlich eher denn über die Sozialarbeiter in der JVA?
Das kann man so nicht sagen. Ja. Wenn wir mit Sozialarbeitern ein gutes und also schon gute Erfahrungen gemacht haben in dem Projekt, ist es auch oft so, dass wir merken, dann vermitteln die auch öfter an uns. So, ne? Aber oft ist es so, dass es auf Eigeninitiative der Väter passiert. Und das ist auch was uns wichtig ist, dass ein Vater sagt, ich möchte mich mit bestimmten Themen auseinandersetzen oder ich habe einen bestimmten Bedarf oder mir ist es wichtig, dass es meiner Familie besser geht und dann schon sehr proaktiv auch auf uns zukommt.
Inwiefern unterscheidet sich der Aufgabenbereich oder die Hilfsangebote, die Sie stellen können, vom Aufgabenbereich oder den Hilfsangeboten der Sozialarbeiter in den Gefängnissen? Weil was Sie mir beschreiben, klingt ja viel nach sozialer Arbeit. Und ich frage mich so ein bisschen, was der Unterschied zum Arbeitsbereich der Sozialarbeiter.
Also wir gehören erstmal nicht zur Haft. Das macht für viele Inhaftierte schon mal einen Unterschied. Und wir arbeiten ja auch nicht nur mit dem Mann, sondern unser Aufgabenbereich ist die gesamte Familie. Also der Fokus liegt bei uns schon auch auf der Verbesserung der persönlichen und sozialen Lebenssituation von den Kindern und den Familien draußen. Und es ist dann doch nochmal ein Angebot, was außerhalb von Justizvollzug stattfindet. Und das macht für viele Männer einfach schon einen Unterschied. Weil wir sind nicht an der Vollzugsplanung beteiligt. Da haben wir auch gar keinen, das ist auch tatsächlich nichts, was wir wollen, ne? Sondern wir sind ganz froh, dass wir ein freier Träger der straffälligen Hilfe sind und damit so diesen Übergang auch nach draußen, also diese Brücke ein Stück weit schlagen können.
Ja. Ja, die Verbindung, wie gesagt, die reißt ja auch nicht ab nach der Entlassung unbedingt, sondern sie wird ja fortgeführt und das ist auch schon ein großer Unterschied zu der Betreuung in der Haft. Mhm. Frau Würger, Sie sagten, Sie sind hier für Familien zuständig und für entsprechende Projekte. Welche Projekte gibt es denn da?
Also wir haben ganz unterschiedliche Projekte für inhaftierte Väter und Familien, die von Haft betroffen sind. Also es sind in den geschlossenen Vollzügen die Väterberatung, wo man erstmal mit allen Themen rund um die Familie hinkommen kann. Da geht es von Vaterschaftsanerkennung bis über Kontaktaufbahnung, weil man vielleicht vor der Haft gar keinen Kontakt mit der Familie hatte und in Haft merkt, dass einem das doch wichtig wird, hin bis zu dem Aufnehmen von Gute-Nacht-Geschichten, die wir den Kindern dann auch zur Verfügung stellen können. Wir haben Vater-Kind-Gruppen.
Also jetzt bitte gute Nachtgeschichten. Wie läuft das ab?
Wir gucken mit den Vätern, was wollen sie ihren Kindern vorlesen. Also manchmal hat man ja eine Geschichte, die man selber vorgelesen bekommen hat oder einmal, die man besonders wichtig findet. Und dann ist es so, dass wir die Geschichten mit den Vätern gemeinsam aufnehmen in der Haft und dann den Müttern zuschicken. Und die können die dann abends abspielen.
Ach so.
Ja.
Das ist eine tolle Idee.
Und das ist für die Kinder ist das tatsächlich ganz schön, weil ansonsten haben die Männer ja und Väter gar keine Möglichkeit, ihren Kindern irgendwie was von sich so zur Verfügung zu stehen. Und gerade in der UAF gibt es ja oft dann auch nicht so die Möglichkeiten, irgendwie das zu tun, also in den anderen geschlossenen Vollzügen ja auch nicht abends dann irgendwie da zu sein. Das ist ja schon auch was Kinder vermissen. Mhm. Und dann haben sie eine Geschichte, die sie dann auch fürs Leben haben, weil sie auf dem Stick. Ja. Das ist ganz schön.
Eine gute Idee.
Ja. Und dann haben wir Vater-Kind-Gruppen, wo wir Besuchskontakte zwischen Vätern und Kindern gestalten. Da kommen die Kinder dann auch ohne ihre Mütter in Haft und es findet in separaten Räumen statt, beziehungsweise die Besuchsräume werden dann kindgerecht gestaltet. Wir haben hier super viel Spielzeug, es sind irgendwie Bodenmatten, wo man sich auch irgendwie auf den Boden legen kann. Es gibt was zu essen und zu trinken und wir können auch Geburtstage feiern und so. Und das ist tatsächlich für Kinder nochmal schön, ihren Vater dann einfach nur für sich zu haben und ihn auch als Vater sehen zu können und nicht als Inhaftierter. Da ist auch niemand von der Justizvollzugsanstalt dabei. Also es ist ausschließlich wir. Die Kinder kennen uns auch. Wir lernen die vorher alle kennen, die Frauen auch. Dann haben wir pädagogisch begleitete Kinderzeiten. Das sind Einzelkontakte zwischen Vätern und Kindern. Es kommt insbesondere dann in Frage, wenn Kinder zum Beispiel noch sehr klein sind, also unter einem Jahr, und man mit Blick auf Bindungsorientierung das nicht machen kann, dass man sie in so Gruppenkontexte integriert oder auch deutlich ältere Kinder, wo man über spezifische Themen, beispielsweise eine Schulabstinenz oder sowas sprechen kann. Dann haben wir Familienkonferenzen, Paarberatungen. Das ist dann etwas, was nur auf Elternebene stattfindet, wo Familien oder Paare, die merken, Mensch, die Inhaftierung macht doch was mit uns oder auch mit der Familie oder auch wir müssen einfach auf Elternebene mal was besprechen, was in so einem Besuchssetting nicht möglich ist zu besprechen, die Möglichkeit haben, sich zu verständigen. Dann haben wir für den offenen Vollzug nochmal das soziale Kompetenztraining für Väter. Da geht es nochmal um das Tabuthema Haft. Wie erkläre ich meinem Kind eigentlich, wo ich bin? Was für Entwicklungsbedürfnisse hat mein Kind? Wir haben die Tigerzeit. Das sind pädagogische Freizeitangebote, die alle 2 Wochen stattfinden. Und auch große Freizeitangebote in den Ferien. Also mittlerweile tatsächlich super, super viel.
Das ist schön. Wenn Inhaftierte sich an Sie wenden, was sind denn die größten Wünsche oder Bedürfnisse? Oder mit welchen Erwartungen kommen hierher?
Aber das ist schwierig, weil das total unterschiedlich ist. Aber in vielen Fällen, also es ist auch nochmal ein bisschen anders zwischen geschlossenen und offenen Vollzug. Im geschlossenen Vollzug ist es doch so, dass die Väter in vielen Fällen einfach ihre Kinder vermissen und sich Sorgen machen, wie es der Familie draußen geht. Und das kann sein, dass es dafür ein, zwei Entlastungsgespräche braucht, um jemanden zu stabilisieren und ihn auch in seiner Elternkompetenz zu stärken. Und dann kommt er wieder, wird er wieder in die Verlage versetzt, eigenständig irgendwie gut eine Rolle innerhalb der Familie zu übernehmen, weil auch ein Vater in Haft kann ein guter Vater sein und wichtig für die Familie und für die Kinder. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich um einen Kontaktaufbau geht oder auch, haben wir auch, um einen Prozess des Loslassens. Also ne, gerade wenn es um Fälle häuslicher Gewalt geht, wo Kinder auch mitbekommen haben, Kinder sowas auch mitbekommen haben, kann es auch sein, dass das Jugendamt sagt, es darf keinen Kontakt geben. Es ist nicht im Sinne des Kindeswohls. Das sind wenige Fälle, die wir haben, aber das ist schon auch was, was wir prüfen. Ist es im Sinne des Kindes, dass eine Kontaktanbahnung stattfindet? In den meisten Fällen ist es so, aber das ist schon unser Fokus auch.
Ja, okay. Das gehört auch dazu.
Absolut, ja.
Im Kontext von den Partnern, den Kindern, allgemein den Angehörigen, von Inhaftierten, spricht man ja oft von mitbestraften Dritten. Nehmen Sie das im Rahmen Ihrer Arbeit so wahr, dass die Familie mitbestraft wird, obgleich der Täter für die Tat verantwortlich ist?
Absolut. Also das ist ja ein Grund, warum es dieses Projekt gibt. Dass wir einfach davon ausgehen, es fehlt jemand. Und es fehlt jemand bei ganz basalen Dingen. Also dabei irgendwie morgens das Pausenbrot zu schmieren, abends eine gute Nachtgeschichte vorzulesen, bei der Einschulung, beim Zahnarzttermin, bei der Bezahlung der Hälfte der Miete, muss man auch sagen. Ne? Also alles das hat ja Auswirkungen. Dann sitzen Mütter traurig zu Hause, auch das kriegen Kinder mit. Ne? Und die Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten in den Justizvollzugsanstalten, auch wenn da wirklich viel passiert ist in den letzten Jahren, sind auch einfach nicht kindgerecht. Ne? Die Vorstellung von Kindern und Haft ist eine andere, als wir haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Bilder, die ich in meiner Kindheit über eine Haft vermittelt bekommen habe, da saß irgendwie jemand mit einem gestreiften Hemd und einer Kugel am Bein in einem Bunker und es war nass und kalt und es gab nichts zu essen. Das sind so Bilder, die irgendwie ja immer noch in Trickfilmen transportiert werden. Ein Kind versteht ja auch nicht mitunter, weswegen ein Vater in Haft ist. Wie erkläre ich meinem Kind, dass ich zum Beispiel Drogen verkauft habe, wenn es erst 5 Jahre alt ist und dass ich nicht nach Hause kommen kann? Da muss man ja auch eine kindgerechte Sprache finden. Eltern fühlen sich oft schuldig oder schämen sich auch. Auch dann ist es noch mal schwieriger, eine Sprache zu finden. Also bei solchen Sachen unterstützen wir auch. Wie kann man es einem Kind erklären? Wie geht man damit um? Dann haben wir Situationen, dass das bekannt wird, dass der Vater inhaftiert sind, dass es jemand in der Schule mitbekommt. Kinder werden nicht mehr zum Geburtstag eingeladen, weil man denkt, da möchte man eigentlich nichts mit zu tun haben. Das ist nicht immer so, aber das kann so sein. Und die Kinder und die Frauen haben ja erstmal nichts gemacht. Die haben keine Straftat begangen. Und trotzdem sind diejenigen, die im Außen unentwegt abfangen müssen und erklären müssen, warum der Vater mal nicht mitkommt zum Elternabend oder wieso der Vater denn in Haft ist. Da ist einfach eine Sensibilisierung für dieses Thema auf vielen Ebenen nicht vorhanden. Und da unterstützen wir bei, dass sich die Situation verbessert. Mhm. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch, also im offenen Vollzug zum Beispiel war es ja auch so, jetzt eine Zeit lang, es hat sich jetzt ja leider verändert mit Telio, aber dass Kinder zum Beispiel die Möglichkeit hatten, ihren Vater anzurufen. Wir haben ihr Zeugnis bekommen und konnten irgendwie zum Telefon greifen und sagen, Papa, weißt du was, in Mathe habe ich eine 2 und in Deutsch habe ich eine 3 und stolz berichten, sowas geht ja auch alles nicht mehr. Also ne, so neue, das neue System lässt es ja nicht zu und tatsächlich ist es so, dass dieses Proaktive, dass Kinder einfach ihr Vater an ihrem Leben teilhaben lassen können, dass das was ist, was nicht mehr funktioniert, sondern sie sind abhängig davon, dass der Vater einmal am Tag anruft. Und wenn man sich dann gerade vielleicht nicht so fühlt, weil man sich mit dem Bruder gestritten hat, dann ist das Telefonat vorbei. Und Bindung und Beziehung sind einfach für die Entwicklung wichtige Elemente. Ja.
Viele oder einige Inhaftierte erzählen ihren Kindern ja auch gar nicht, dass sie inhaftiert sind. Ja? Sie verschweigen es einfach, weil sie sich schämen oder sich auch nicht erklären wollen. Ne? Sowas kommt auch vor.
Sowas kommt auch vor und ich glaube auch nicht, dass man in jedem Fall das erzählen muss.
Ja.
Ne? Also wenn man jetzt irgendwie direkt in einen offenen Vollzug geht und man kriegt relativ schnell Ausgänge und das ist, man ist schnell wieder zu Hause, ist es ja tatsächlich, oder das Kind ist auch aufgrund seiner persönlichen Entwicklung nicht so weit, dass es das verstehen könnte oder sowas, dann muss man das, glaube ich, nicht. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo Väter über 6 Jahre weg waren und gesagt haben, Papa, ist auf der Arbeit. Das ist für uns tatsächlich, würden wir auf Fachkräfteebene sagen, das halten wir nicht für richtig, weil ein Kind soll natürlich nicht denken, wenn es später arbeitet, dass es dann erstmal 6 Jahre weg ist, sondern ne, so. Mhm. Und in den meisten Fällen spüren Kinder auch, dass etwas nicht in Ordnung sind. Und man kann auch Kindern nur bis zu einem gewissen Alter sagen, die JVA ist die Arbeitsstelle des Vaters, weil man natürlich irgendwie sehen, die Kinder, die blau angezogenen Menschen und die Gitter und auch, dass sie abgescannt werden und können sich das eben selbst erklären und im Zweifel verstehen sie halt, dass ihre Eltern sie angelogen haben, auch wenn sie es gut gemeint haben. Und deswegen ist es aus unserer Sicht immer klug, wenn die Kinder in der Lage sind, es zu verstehen und man eine Idee hat, wie man es kindgerecht vermittelt, damit auch transparent umzugehen. Unsere Erfahrung ist, dass selbst wenn Eltern das nicht tun, Kinder in den meisten Fällen genau Bescheid wissen, weil sie dann ein Telefonat mithören, was Mama irgendwie abends führt, während sie schon im Bett liegen oder dann doch irgendwie auch im Besuchsraum mitkriegen, dass sich jemand anders übers Gefängnis unterhält. Aber einem Zweijährigen muss man das natürlich nicht sagen, nein.
Ja, ja. Problematisch finde ich, wenn Kinder es wissen, dass sie es dann für sich behalten müssen. Mhm. In ihrem Umfeld, also in der Schule zum Beispiel. Mhm. Das fällt Kindern ja oft schwer.
Ja, da gibt's ein ganz schönes Buch. Ich glaube, das heißt Die blaue Pfote. Da geht's genau darum, dass man einfach ein Geheimnis mit sich rumträgt. Dass man das Gefühl hat, nicht mit seinen Ängsten und mit seinen Sorgen, die damit dann ja auch verbunden sind, mit jemandem sprechen zu können. Und das ist tatsächlich ein Problem, auch mit Blick auf die Entwicklung. Aber unsere Erfahrung ist, dass wenn Männer bei uns im Projekt sind und selbst wenn sie am Anfang Vorbehalte haben, dass sie irgendwann sich über den Prozess dem Thema auch nähern und sich auch fragen, was für ein Vater möchte ich eigentlich sein? Möchte ich ein Vater sein, der es seinem Kind nicht die Wahrheit sagt, auch wenn er es gut meint? Oder stelle ich mich auch meiner Verantwortung, weil auch vor seiner Familie, vor seinen Kindern dazu zu stehen, dass man etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, ist ja eine Form von Verantwortungsübernahme. Für Verantwortungsübernahme für die Tat, aber natürlich in erster Linie auch für Vaterschaft. Ist aber nicht leicht. Ist, glaube ich, einfacher, einem Mitinhaftierten zu sagen, was man gemacht hat, als dem eigenen Kind.
Welche Fragen beschäftigen die Kinder mit Blick auf die Inhaftierung des Vaters? Also was?
Das ist eine gute Frage. Ist total unterschiedlich. Also es ist von in geschlossenen Vollzügen, wieso schreien die hier alle so rum? Bis hin, wie sieht dein Zimmer aus? Kinder sagen Zimmer, die sagen ja nicht Haftraum. Hast du genug zu essen? Hast du hier auch Freunde? Kannst du hier auch Fußball spielen? Also wirklich das einfach Alltägliches. So, ne? Also über Straftaten sprechen die in unseren Angeboten überhaupt nicht. Oder ne? So, das ist einfach kein Thema, sondern da geht's genau darum, kannst du zur Einschulung kommen? Hast du irgendwie was zum Geburtstag bekommen oder so. Also all das, was in Lebenswelt von Kindern wichtig ist, beschäftigt sie mit Blick auf die Inhaftierung ihres Vaters, weil sie sich dann doch in den meisten Fällen nicht mit der Inhaftierung beschäftigen, sondern mit ihrem Vater. Und so soll es ja auch sein, dass es eine Form von Schonraum gibt, wo sie einfach Kind sein können und wo dieses, was Sie angesprochen haben nochmal, Herr Dürr, nämlich dieses Mitbestraftsein einfach nicht Thema ist, sondern wo sie einfach ihre Vater-Tochter- oder Vater-Sohn-Beziehung leben können und die gemeinsame Zeit genießen. Mm-hmm. Diese Fragen beschäftigen sie. Was immer gefragt wird, ist, wann kommst du wieder nach Hause?
Ja.
Und das ist natürlich nicht immer auch ganz einfach zu beantworten. Ja.
Haben Sie den Eindruck, dass es inhaftierten Müttern leichter fällt, ihren Kindern zu erzählen, weswegen die in Haft sind und dass sie in Haft sind, oder dass das inhaftierten Müttern schwieriger fällt als inhaftierten Vätern?
Da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil wir mit den inhaftierten Müttern nicht arbeiten. Wir sind ausschließlich für die Anstalten, geschlossenen Anstalten des Männervollzugs zuständig und für den offenen Vollzug auch. Ich glaube, dass grundsätzlich das Thema Elternschaft bei Müttern anders gedacht wird als bei Vätern, nämlich nicht automatisch mitgedacht. Aber auch Väter können wichtige Bezugspersonen sein und können auch primäre Bindungspersonen sein für Kinder. Auch das hatten wir, wo Mütter arbeiten gewesen sind und die Väter waren das erste Jahr zu Hause. Das macht natürlich für die Kinder, wenn die erst ein Jahr sind, einen Unterschied, wenn die primäre Bindungsperson weggeht. Sowas gibt es nicht. Die Besuchsräume sind in den Männervollzugsanstalten nicht so ausgestattet wie bei den Frauen. Das ist einfach etwas, was jetzt ja nicht nur mit Blick auf das Thema Haft, sondern also gesamtgesellschaftlich einfach noch mehr Bedeutung bekommen muss, ne? Vater sein.
Ja. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten, deren Bediensteten?
Also wir sind tatsächlich in Berlin sehr glücklich über die Zusammenarbeit, müssen wir sagen. Also wir haben wirklich eine große Unterstützung, also sowohl auf Seiten der Senatsverwaltung, also da fängt es an, über die Abteilung Soziale Arbeit bis hin zu den Gruppenleitungen. Also da merken wir auch, dass die Gruppenleitungen, die mit denen wir jetzt schon über Jahre zusammenarbeiten, ne, also es ist ja auch gerade in einem Bereich soziale Arbeit auch eine hohe Fluktuation bei Fachkräften, die bleiben und lange mit uns zusammenarbeiten, ist wirklich ein sehr vertrauensvolles und kooperatives Miteinander, wo auch wir sozusagen schon auch die Aufgabe des Justiz, also nicht schon, sondern wir respektieren die Aufgabe des Justizvollzugs und haben auch das Gefühl, dass sie unsere Aufgabe respektieren. Also dass wir schon nochmal unterschiedliche Rollen haben, die Sozialarbeiter in Haft natürlich als Teil des Justizvollzugs und wir im Rahmen von freier straffälligen Hilfe, aber dass es schon ein Miteinander ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn Männer bei uns Beratung haben, dass es eine vertrauliche Beratung ist, die wir nicht mit den Gruppenleitungen besprechen. Ne? Dann die wissen, wichtig, dass sie teilnehmen, aber der Inhalt sozusagen bleibt dann ja auch hier. Das macht das Projekt dann ja auch aus, dass die Männer wissen, dass sie mit uns offen sprechen können und es sich nicht unmittelbar auf die Vollzugsplanung beispielsweise auswirkt. Was wir sagen müssen und worüber wir total erfreut sind, ist, dass jetzt vor dem Hintergrund, dass die Angebote in allen Anstalten ausgebaut sind, Kinder natürlich auch sichtbarer werden in den Anstalten und auch Familien sichtbarer werden und damit natürlich auch nicht pädagogisches Personal, beispielsweise die Sicherheit, aufmerksam wird auf das Thema Familie. Und das ist tatsächlich total schön, weil das sind nochmal so ganz andere Fragen als die SozialarbeiterInnen mitbringen. Mhm. Ne? Und also sowas wie, ist das Gefängnis eigentlich ein richtiger Ort für Kinder? Ne? Mhm. Da kann man ja ganz klar sagen, nein, ist es natürlich nicht. Nein. Nichtsdestotrotz gibt es Väter in Haft und damit gibt es auch Kinder in Haft und wir müssen so Justizvollzug so gestalten, dass es kindgerecht wird. Mhm. Dass es schöner ist, wenn der Papa mit dem Kind auf dem Spielplatz ist, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Aber Kinder kommen nun mal in Haft und deswegen müssen sie auch, muss,
sollte es da dann eben auch kindgerecht gestaltet werden. Aber das ist tatsächlich für uns nochmal schön, weil wir natürlich auch merken, dass es eine Profession ist, die hat sich erstmal nicht dafür entschieden, sozial zu arbeiten, und dass da trotzdem eine Sensibilität vorhanden ist und auch ein Interesse und auch gerne ein kritisches Interesse in der Auseinandersetzung, weil so kommt man miteinander ins Gespräch, ist was, was für uns richtig schön ist, dass sich das so entwickelt. Mhm. Und das hat sich deutlich verändert jetzt vor dem Hintergrund, dass wir wirklich in allen Haftanstalten so viele Angebote vorhalten können.
Also es ist eine positive Entwicklung.
Absolut. Ja. Und es ist ja jetzt auch zum 1.12. die Koordinierungsstelle für Kinder von Inhaftierten gestartet, die sich nochmal, ist ein Kooperationsprojekt vom Senat für Justiz und vom Senat für Bildung, Jugend und Familie, was nochmal auf einer übergeordneten Ebene sich mit einer strukturellen Verbesserung von Kindern von Inhaftierten beschäftigt. Das heißt, es ist in Berlin auch wirklich sehr gewollt, dass sich die Vollzüge familienorientierter gestalten. Ja. Und das beinhaltet alle Menschen, die in irgendeiner Form in diesem System involviert sind. Das ist tatsächlich total schön. Ja.
Gibt es denn Bereiche, wo in der Zusammenarbeit mit den Vollzugsanstalten Konflikte entstehen oder wo Sie und die Vollzugsanstalten gegenläufige Interessen haben?
Nein, ich glaube, man kann sagen, nein. Also wir gehen da alle schon in dieselbe Richtung. Nichtsdestotrotz ist der Fokus natürlich ein anderer. Ne? Also wir haben den Fokus viel auch auf den Kindern und Familien. Der Fokus der Justizvollzugsanstalten ist ja meistens bei den Männern. Hinzu kommt, dass wenn wir jetzt auch andere, also interdisziplinär gucken, uns also auch andere Professionen angucken, hat die Sicherheit natürlich eine andere Perspektive als pädagogisches Personal. Und da geht's auch um Verständnis füreinander. So, also sowohl wir für beispielsweise die Sicherheit, ne, und die Sicherheit für die Pädagogik. So, aber gegenläufige Interessen, nein, das würde ich in gar keinem Fall sagen. Ich glaube, es geht eher darum, die unterschiedlichen Aufgaben zusammenzubringen und zu professionalisieren im Sinne der Kinder. Ja.
Welche Tätigkeiten übernehmen ehrenamtliche Helfer bei Ihnen? Weil Sie hatten vorhin angesprochen, dass die Freie Hilfe fast 100 Ehrenamtliche.
Genau, im Moment machen die, sind es ehrenamtliche Vollzugshelfer. Wir haben jetzt ab dem 1. Januar ein Projekt gestartet, das heißt Ehrenhaft. Das sind Ehrenamtliche mit Blick auf das Thema Familie, die übernehmen Familienpatenschaften für Familien, die von Haft betroffen sind. Das ist aber gerade im Aufbau.
Ich denke, über das, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dass die Haftanstalt ja auch profitiert davon. Mhm. Nicht nur die Betroffenen, sondern ebenfalls die Institution JVA.
Naja, also ich glaube tatsächlich, dass die Familie mit Blick auf Resozialisierung und eine positive Legalprognose ein entscheidender Faktor ist. Mhm. Weil wenn ich nicht straffrei für meine Kinder bleibe, um gut in eine Vaterrolle zu kommen, wofür denn dann? Jetzt kann man sagen, naja gut, die Kinder waren ja auch schon vorher da. Mhm. Das stimmt. Und nichtsdestotrotz verändert eine Inhaftierung eine Perspektive. Und ich habe selten die Inhaftierten so respektvoll erlebt miteinander, aber auch mit den Kindern der anderen Inhaftierten, wie in unseren Vater-Kind-Gruppen. Da wird miteinander gespielt, da wird auf alle Kinder Acht gegeben, da wird sich dreckig gemacht, da wird sich mit Glitzer beworfen, also alles, was man halt macht mit Kindern. Ja. So. Und da sind Kinder ja auch wirklich schonungslos. Also die nehmen da ja gar keine Rücksicht drauf. Will der jetzt beim Basteln irgendwie ein rosa Pulver in seinen Haaren haben oder will er das nicht? So, und uns stellt das manchmal vor Herausforderungen, weil wir danach das dann immer versuchen sauber zu machen, damit es keinen Ärger gibt. Aber es ist witzig, wenn wir die Männer zurück auf Station lassen und sie sind voller Glitzer. Und ich glaube, das macht was mit dem Justizvollzug. Und auch bei den Kontrollen, man kann ein Kind, was einen anstrahlt, weil es sich freut, seinen Vater zu besuchen, einfach nicht negativ begegnen. Mhm. Und das machen die Menschen auch nicht. Und ich glaube, das verändert einfach auch ein Klima. Mhm. So, ne? Das hat, glaube ich, auf vielen Ebenen positive positive Effekte. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass die Väter dankbar sind für diese Projekte. Also mittlerweile gibt es sie überall, aber in die Regelfinanzierung sind wir ja erst 2018 gekommen. Das heißt, es war was sehr Besonderes, dass Kinder in Haft kommen. Und die Väter sind sehr darauf bedacht, diese Plätze nicht zu verlieren. Also wir haben ja nicht, in einer Vater-Kind-Gruppe haben wir ungefähr 5 Väter, 10 Kinder. Kommt so ein bisschen auf die Haftanstalt an. Und tatsächlich ist es ja nicht so, dass so ein Platz sicher ist, wenn man nicht ordentlich mitmacht. Ne? Und auch wenn man im normalen Vollzug nicht gut läuft, kann es gut sein, dass die Anstalt sagt, dann nehmen sie auch nicht an der Vater-Kind-Gruppe teil. Schon alleine daher haben Männer ein großes Interesse daran, im Vollzug gut zu laufen, damit sie weiterhin an unseren Projekten teilnehmen können, damit sie weiterhin Ausgänge bekommen für die Tigerzeit am Dienstag, wo wir auf den Spielplatz gehen und kochen und basteln, wenn sie im offenen Vollzug sind und ihnen nicht die Ausgänge gestrichen werden, sie nicht ihren Kindern wieder sagen müssen, ich kann dich heute nicht sehen, weil ich habe wieder was gemacht, was nicht in Ordnung ist. Also ich glaube, je mehr solche Angebote es gibt, desto besser laufen wir beim
Haftmann. Ja, ich glaube auch, wenn Menschen was zu verlieren haben, das verändert die Situation.
Ja. Und tatsächlich sind sie alle sehr dankbar. Also die Kinder sind dankbar und die Familien sind dankbar, aber auch die Männer sind wirklich dankbar. Also viele, die sich auch nach Entlassung melden und sagen, Mensch, das hat mir geholfen. Das war irgendwie wichtig und das ist gut.
Frau Würger, das Gespräch war sehr interessant.
Ja, und wir beenden unsere Gespräche immer traditionell mit der Wunschrunde. Daher würde ich die Frage an Sie gehen, wenn Sie sich eine Verbesserung wünschen können. Das kann eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen sein, das kann eine strukturelle Veränderung auf politischer oder organisatorischer Ebene sein für den Bereich Strafvollzug. Es kann was sehr Praktisches sein, es kann aber auch eine Utopie sein. Wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, Ihre Arbeit betreffend, was wäre das?
Außer jetzt Helio, das hat sie ja schon gesagt.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, das würde ich jetzt aber nicht wählen.
Ja.
Tatsächlich würde ich es toll finden, wenn es sowas gibt wie Familientage. Also wo ganze Tage in Haftanstalten nur für Familien ausgerichtet sind. Auch nicht nur für die Kinder, sondern wo wirklich Frauen, Familien mit reinkommen können, wo die zusammen kochen können, wo es sowas gibt wie vielleicht Familienhäuser, ne, wo sozusagen einfach Väter untergebracht sind, die also mit Blick auf Familie nicht nur einen besonderen Bedarf haben, sondern wo es besonders berücksichtigt wird und es Stationen gibt für Familien, wo man zu Besuch kommen kann, wo man auch, wo Kinder gucken können, wie ist mein Vater eigentlich untergebracht. Wie so ein Familienhaus, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir eine Haftanstalt wünschen, wo es ein Haus gibt, wo Familien nicht mit wohnen, aber mit sein dürfen.
Ja, eine schöne Vorstellung.
Ja. Mal abwarten.
Ja,
vielleicht erleben wir das noch.
Ja.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Bürger. Das war aufschlussreich. Herr Ahrens, wir sehen uns nächste Woche.
Nächste Woche geht's weiter, Herr Bürger.
Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.